Wir haben hier neben mir den Ahmed stehen. Ahmed ist seines Zeichens Kernel-Entwickler für ARM-Systeme. Und er möchte uns mal ein bisschen erläutern, wenn man sich mit Embedded-Systemen beispielsweise beschäftigt und da einen Linux-Kernel draufbringen will, was braucht es denn eigentlich, um System überhaupt hochgefahren zu bekommen oder auch wieder sauber heruntergefahren zu bekommen? Also insofern ein sehr technisches, spannendes Thema. Ich freue mich sehr darauf und ja, in diesem Sinne, Ahmed, herzliches Willkommen erstmal.
Danke, Dirk. Ich wurde ja schon vorgestellt. Mein Name ist Ahmed Fatoum. Ich mache Embedded Linux-Entwicklung bei Pingotronics. Das fängt manchmal schon an, bevor es die Hardware gibt. Da macht man Schaltplan-Review. Aber wenn es dann die Hardware tatsächlich gibt, dann muss erstmal der Bootloader auf dem System funktionieren. Die Systeme sind dann halt vielleicht schon frisch aus der Fertigung. Da läuft halt noch gar keine Software. Da kommt erstmal der Bootloader drauf. Dann muss Kernel-Treiber geschrieben werden, portiert werden, angepasst werden. Der Kernel muss irgendwie die Hardware-Beschreibung auch kennen für das Board, auf dem er ausgeführt werden soll. Und das Ganze geht dann auch bis in den User Space hin. Die Prozessoren sind nicht die leistungsstärksten. Man optimiert eher auf Stromverbrauch oder man optimiert darauf, dass sie halt langzeitverfügbar sind oder günstig sind. Das ist halt normalerweise nicht was wirklich Performance ist nicht wirklich der Vordergrund. So eine Art Prozessor habe ich mir auch rausgepickt und über den möchte ich heute sprechen und mal so ein bisschen zeigen, wie der Bootprozess auf dem läuft. Also ARM-Systeme sind sehr heterogen. Was sie halt gemeinsam haben, ist ein CPU mit der ARM-Architektur, aber das Ganze drumherum unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller halt massiv und auch zwischen den Produktfamilien. Das Stichwort hier ist SoC, das steht für System on Chip. Das ist das Ganze drumherum um die CPUs inklusive der CPUs halt selbst. Also ich habe mir hier den IMX8M Mini rausgepickt. Da sind 4 ARM-CPUs drin, Application Cores, das sind diese Cortex-A. Da ist ein Mikrocontroller drin für Power, für effiziente Verarbeitung von Audio zum Beispiel oder für Echtzeitsachen. Und dann drumherum ist ein ganzer Zoo an anderer Hardware. Da ist dann zum Beispiel SD-Kartencontroller, hat das Ding, glaube ich, 3 oder 4 Stück. Da ist eine Grafikkarte drauf, da ist Netzwerk drauf, da ist bei den neuen ist sogar ein neuronaler Netzbeschleuniger drauf. Da ist halt quasi ein ganzes System auf dem Chip, deswegen System on a Chip. Und das heißt aber auch, weil das dieses System so unterschiedlich macht, dass halt der Bootprozess dann halt auch dadurch beeinflusst ist, wie unterschiedlich die Systeme sind. Warum habe ich diesen Prozessor ausgesucht? Der ist jetzt nicht der schnellste, der ist jetzt so vergleichbar mit einem Raspberry Pi 3. Der Raspberry Pi 3 hat auch 4 ARM Cortex A53, aber keinen Mikrocontroller daneben. Aber was den Prozessor halt auszeichnet oder überhaupt diese IMX8-Familie ist die Qualität der Dokumentation. Also finde ich jetzt für einen Raspberry Pi, für den Broadcom SoC, der da verbaut ist, eine Doku haben will, da kriege ich nicht viel. Da kriege ich vielleicht, ich weiß nicht, ein paar Dutzend, ein paar hundert Seiten vielleicht für GPIOs und so, aber halt nicht wirklich eine richtige Doku vom Hersteller, wo das drinsteht, was ich brauche, um tatsächlich Kernelentwicklung zu machen. Da ist es gut, dass es eine Foundation gibt, die mit Broadcom halt einen Supportvertrag hat, aber für mich als Hobbyist oder für jemand, der jetzt nicht bei LGs Fernseher baut mit 100.000 Socks, die sie da verbauen, kommt man halt nicht an die Doku. Aber hier bei einem IMX kann ich mich einfach anmelden auf nxp.com und eine 7000-Seiten-Doku runterladen, die dann halt auch im Detail beschreibt das ganze Leben um den CPU herum. Also in diesen 7000 Seiten sind die CPUs selbst noch gar nicht drin. Die sind dann nochmal irgendwie die ARM-Dokumentation, aber das ist halt nur die Dokumentation für die Sachen auf dem Chip, wo der CPU mit verbaut ist. Und das heißt dann halt auch, dass es sehr gute Open-Source-Unterstützung gibt für diese Prozessoren oder für diese System-on-Chips. Und ich sage das gerade ein bisschen, ich sag mal Prozessor mal SoC, aber gemeint ist halt hier jetzt dieser IMX8M in diesem Vortrag. Und die Open-Source-Software-Unterstützung ist sehr gut. Man kann einfach Mainline Linux drauflaufen lassen. Man kann mittlerweile Grafik benutzen. Da hatten wir auch an dem Upstreaming von Teilen, zum Beispiel von Clock, von Power-Domänen, also von Power-Domänen und zum Beispiel GPU. Haben wir da teilgenommen und mittlerweile kann man einfach Linux auf den Geräten installieren. Es funktioniert gut, denke ich. Und man braucht tatsächlich für diese Systeme nur einen Blob, also einen Code, der nicht, ein Teil, der nicht Open Source ist und der läuft auch nicht auf dem Hauptprozessor. Und das ist halt auch auf vielen Systemen nicht gegeben. Da hat man dann halt Teile, da läuft einfach Software, die ist closed source, die ist vielleicht sogar signiert, da kann man nichts ändern. Und ja, hier ist es halt nicht so. Deswegen finde ich, ist es ein gutes Beispiel, um damit dann da die Bootkette durchzugehen. Und auch tatsächlich, falls euch was interessiert, ihr könnt den Code dafür einsehen, denn es ist alles Open Source. Am Anfang fängt alles an beim Reset-Vektor. Der Reset-Vektor ist die Adresse, wo die Ausführung startet. Also Vektor ist so der archaische Begriff für Zeiger oder Adresse. Und der Reset-Vektor zeigt auf ausführbaren Speicher. Und an diesem ausführbaren Speicher muss natürlich der erste Code liegen, den man tatsächlich ausführen will. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn da RAM liegen würde. Das ist dann aber so Dosenöffner innenliegend, denn normalerweise wird Code durch anderen Code geladen. Aber wer lädt den ersten Code? Da muss der Code ja irgendwo liegen. Und im RAM kann er ja nicht liegen, denn der RAM ist normalerweise flüchtig. Deswegen hat man lange Memory-Mapped Flashes benutzt. Das sind Flash-Chips, die kann man dann direkt an den Adress- und Datenbus vom Prozessor dranhängen. Das war bei den alten Prozessoren tatsächlich so geläufig. Da hat man dann halt extra Pins gehabt. Da konnte man dann einen externen RAM anschließen, aber auch einen Flash. Und dann konnte halt der Flash direkt gelesen werden, wie als wäre RAM, und man könnte halt direkt davon ausführen. Davon sind wir aber jetzt weit entfernt, denn niemand will einen extra Flash-Chip verbauen, nur zum Bootloaden. Man will halt den gleichen Flash-Chip benutzen, den man auch für das Linux-System benutzt. Und der Sicherheitsaspekt ist halt ein wichtiger. Wenn jemand jetzt den Flash-Chip ablöten kann und seine eigene Software drauf spielen kann, dann hat man verloren, dann hat man komplette Zugriff aufs System. Das will man vermeiden. Deswegen braucht man irgendein Stück Code, das niemand überschreiben kann am Anfang. Und dieses Stück Code, wenn man das dann schon hat, dann kann es halt auch von einer SD-Karte laden. Also SD-Karte ist ein gutes Beispiel, denn die gibt es halt überall, aber sind halt alle ein kleiner Computer. Da ist ein Mikrocontroller neben dem Flash und man kommuniziert mit der SD-Karte. Und es ist eigentlich eine recht komplexe Initialisierung, wo man der SD-Karte dann fragt, was für Spannungen unterstützt du? Und dann sagt die SD-Karte, ich unterstütze diese Spannungen. Und dann fängt man bei einer kleinen Frequenz an, handelt aus, was geht, und dann geht's höher. Also es sind alles komplexe Sachen, wo man eigentlich Code für schreiben will. Und wenn man dann halt einen ersten Code hat, der das macht, dann kann man das machen. Ja, und dieser Code ist halt nicht mehr auf einem externen Flash, sondern mittlerweile immer fest im Prozessor drin. Den nennt man Boot-ROM, weil der halt als erstes bootet, oder Mask-ROM, weil er halt tatsächlich in der Maske ist, mit dem das Silizium belichtet wird. Und ja, das ist dann der erste Code, der ausgeführt wird. Den kann man nicht selbst ändern, weil er ist halt fest im Prozessor drin. Er macht halt die Basisinitialisierung, damit man dann von den verschiedenen Bootquellen booten kann, und initialisiert die Komponenten innerhalb des Prozessors, die jetzt unmittelbar für das Booten benötigt werden. Also zum Beispiel gibt es oft Caches oder eingebaute SRAMs, also so kleine Speicherblöcke, die werden dann initialisiert. Dann wird eine bestimmte Reihenfolge abgegangen, was soll gebootet werden. Also hier ist zum Beispiel ein Bild, da hat man hier diese DIP-Switches. Da kann man dann sagen, ah, okay, ich will von der SD-Karte booten, da muss ich jetzt 0110111, was weiß ich was, einstellen und hier das einstellen. Und das tut dann der Boot-ROM beim Booten abfragen, und dann weiß er, ah, okay, ich soll von der SD-Karte booten. Oder, ah, okay, ich soll in den Download-Mode gehen, um zu recovern. Und das ist die Hauptaufgabe des Boot-ROMs. Und dieser Recovery-Aspekt ist halt eigentlich ganz cool. Den hat man auf sehr vielen SOCs. Sieht man auch sehr oft auf so Single-Board-Computern. Dann hat man einen Knopf, da steht dann drauf Mask-ROM oder Recovery oder Boot-ROM oder so. Und wenn man den gedrückt hält, während das System hochfährt, fallen die Prozessoren normalerweise in einen USB-Modus, wo man die dann flashen kann. Und normalerweise tut jeder Hersteller sich was Eigenes ausdenken. Und Texas Instruments hat eigentlich einen ganz netten Spin gehabt bei einem älteren Prozessor. Da habe ich eine Folie für spendiert. Sie wollten keine eigenen Treiber schreiben, um die Prozessoren zu flashen, aber wollten auch keine eigenen Applikationen für die unterschiedlichen Betriebssysteme machen. Und da war quasi die Vorgabe, wir wollen unseren Prozessor initial flashen können aus Windows, ohne dass wir irgendwas installieren. Und was sie dann gemacht haben ist, okay, das Gerät, also der Prozessor, hat einen USB-Port, der als Device agieren kann. Man kann ihn einfach an seinen Laptop anstecken und dann taucht er zum Beispiel als USB-Stick auf. Und dann haben sie im Boot-ROM implementiert, dass das ein USB-Ethernet-Gadget ist. Also der Prozessor taucht auf, wie als wäre er ein USB-Ethernet Adapter. Und dann haben sie im Boot-ROM einen DHCP-Server implementiert, denn sie brauchen ja eine IPv4-Adresse, damit sie darauf zugreifen können, denn Link-Local ist ja Quatsch. Wir brauchen IPv4, damit das irgendwie geht. Deswegen, ja, eine IPv4-DHCP-Server, DHCPv4-Server. Und dann kann man über Trivial File Transfer Protokoll Dateien drüber kopieren. Und das ist alles im Bootraum, das ist alles fix im Silizium und ein Bug ist nicht reparierbar, außer wenn man hunderttausende Euros für eine neue Maske ausgibt. Ist sehr beeindruckend. Ich fand's sehr witzig. Ein TCP-Stack haben sie sich gespart, die FTP ist OTP-only, also sind sie nicht ganz overboard gegangen. Bootraums sind natürlich fehleranfällig, das kommt halt mit der Komplexität mit. Hier habe ich mal zwei Probleme gezeigt. Einmal war der Clock Tree, also der Takt, der in den Prozessor geht, war halt ungünstig abgeleitet, sodass das Linux, wenn es dann startet, sich dann denkt, ach, ich kann bis 1,2 Gigahertz, dann gehe ich mal hoch. Aber weil der Clock Tree so ungünstig war, wurde dann das System so sehr overclockt, dass es halt so weit außerhalb der Spec war, dass der Kernel gecrashed ist beim Booten. Und ja, wenn man das halt weiß, kann man dann im Bootloader noch gegensteuern und den Clock Tree noch anpassen, ganz früh, bevor der Kernel dann halt loslaufen will und Sachen hochtakten will. Aber manchmal kann man das halt nicht reparieren. Das ist jetzt dieses CVE. Bootroms können auch Verifikationen machen von dem Bootloader, weil man nur signierte Inhalte booten will. Das braucht man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Medizingerät macht. Man hat Patientendaten, die sollen verschlüsselt sein, sollen vertraulich sein. Man will nicht, dass jeder einfach seinen eigenen Bootloader flashen kann, seinen eigenen Kernel und dann auf diese Daten zugreifen kann. Also will man sicherstellen, der Fabrizierende, also der, der die Hardware gebaut hat, ist der Einzige, der auch tatsächlich Software drauf spielen kann. Deswegen gibt es Signaturprüfungen. Und Signaturprüfungen heißt halt sehr viel Komplexität. Und wenn deine Signaturprüfung halt bei invaliden Signaturen aus Versehen irgendwo Speicher überschreibt, dann hast du das System gehackt und kannst es halt nicht reparieren. Und ja, das war sehr doof. Also ich habe Hersteller gesehen, die haben irgendwie 7 Jahre oder so, was war das, 2017, ich habe das 2022 gesehen, okay, 5 Jahre nachdem das CVE bekannt wurde, wurden immer noch Chips gefertigt mit den alten, denn sie hatten halt so viel Vorrat, dass, ja, aber es ist halt doof gelaufen, du kannst halt nicht mehr secure benutzen und das ist halt, ja, das ist halt inhärent darin. Wenn du halt Software oder komplexe Systeme generell können halt Fehler haben. Aber ja, was normalerweise fehlerfrei funktioniert, ist Booten, also das ganz simple Booten, darum geht es ja heute. Der Bootrom erwartet ein bestimmtes Dateiformat, denn wenn er halt auf mehreren Stellen schaut, was wird gebootet, muss er halt auch wissen, ist da auf der SD-Karte was oder nicht. Also er tut nicht auf gut Glück einfach hinspringen und dann crasht es vielleicht. Er schaut halt schon wenigstens, dass dein Header ist, der sagt, ja, hier liegt was und dann kann es crashen. Aber wenigstens der Header muss da sein. Und dieser Header ist halt sehr oft SOC-abhängig. Bei EMX heißt der Image Vector Table. Da steht halt die Information drin, die anderswo auch immer da ist, nämlich was ist die Ladeadresse und wo liegt das Image tatsächlich. Das heißt, da steht dann zum Beispiel 1000 Bytes nach dem Anfang von dem Image Vector Table liegt mein Image und das hätte ich gerne an diese Adresse geladen. Da sind dann halt auch noch andere Sachen drin, zum Beispiel signierte HDMI-5-Firmware, also es gibt tatsächlich verschlüsseltes HDMI Content Protection. Und damit man da halt gar nicht an die Sachen drankommt, muss man, bevor man die Haupt-CPU das erste Mal in Betrieb genommen haben, die HDMI-Files mit Firmware bespielt haben, damit man auch gar nicht an die Netflix High-Definition-Sachen drankommt. Aber ja, das sind dann halt auch solche Sachen, die dann halt sehr systemspezifisch sind. Und genau, das braucht man halt als Header. Also eigentlich wird man sich denken, ja, wenn wir das wissen, reicht's schon. Wir können jetzt einfach ein Linux hintun, an irgendein Offset, das Offset reinschreiben, Ladeadresse auf RAM setzen und gut ist. Aber wir sind ja erst noch bei Folie 7, also es ist nicht so leicht. Das Hauptproblem erstmal ist, dass Linux RAM braucht, viel RAM, über die Zeit immer mehr RAM. Und der RAM, der tatsächlich in so SOCs verbaut ist, intern, der auch nutzbar ist, ist klein. Das sind Dutzende von Kilobytes. Wenn man Glück hat, sind es 100, 200 Kilobytes. Und da kommt ein Linux nicht mit zurecht. Irgendjemand muss außerhalb des Linux schon mal erstmal den RAM aufsetzen. Und das kann halt der Bootrom nicht machen, denn der Bootrom weiß ja gar nicht, wo der RAM angeschlossen ist. Er weiß nicht, wie groß ist der RAM, wie ist er angeschlossen. Und deswegen muss der Bootrom einen irgendwie fragen, ja, was sind denn eigentlich die Parameter vom RAM? Und da hat NXP sich eigentlich was ganz Cooles ausgedacht. Das ist ein Bytecode, der ausgeführt wird, bevor der erste ARM-Code läuft. Und da kann man so einzelne 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit-Werte schreiben, einzelne Bits clearen. Man kann loopen, bis ein Bit flippt. Und es reicht eigentlich schon, um DDR3-RAM-Controller aufzusetzen. Also es ist super einfache Sprache, was damit möglich ist, aber man kann damit DDR3-RAM aufsetzen. Aber DDR3 ist halt auch sehr alt. MX8 benutzt man in der Regel mit Low-Power DDR4 und das ist dann schon so komplex, dass es nicht mehr geht. Aber ich fand, es ist halt trotzdem eine Erwähnungswert, denn es ist halt ganz cool, dass der Bootrom auch noch einen Bytecode-Interpreter drin hat. Dann haben sie sich gedacht, okay, wir machen die Möglichkeit, C-Code auszuführen, bevor wir dann den eigentlichen C-Code laden. Aber das Problem ist, damals haben sie halt sich so CD-ROMs vorgestellt. Ja, der Bootrom kann nicht aus einer CD-ROM booten, aber du kannst Assembler-Code schreiben, der dann aus der CD-ROM bootet. Aber das Problem ist, wenn du jetzt von der SD-Karte booten willst, das heißt, du musst in Assembler deinen SD-Kartentreiber schreiben. Deswegen, da hat man auch keine Lust drauf. Deswegen bringen uns diese zwei proprietären Methoden um RAM aufsetzen nichts. Das heißt, wir müssen eigenen ARM-Code schreiben, der nicht wieder zurück in den Bootrom kann, der dann halt die Bootkette ab diesem Zeitpunkt weitermachen muss. Was heißt Bootkette weitermachen? Das sind im Wesentlichen vier Sachen. Der DRAM muss aufgesetzt werden. Das ist die Kernel-Entwickler, also die Kernel-Maintainer für ARM64 erwarten, dass CPUs hochfahren und runterfahren per Firmware gelöst wird. Das heißt, wir müssen Firmware installieren, um CPUs hoch und runter zu fahren. Man muss ein Device-Tree übergeben, das ist die Hardware-Beschreibung, was das für ein Gerät ist, weil das Linux ist jetzt zum Beispiel ein Kernel aus einem Debian oder so, das weiß jetzt nicht unbedingt, was für eine Hardware ich habe und es muss nicht vorher wissen, was meine Hardware ist, sondern es bekommt von außen übergeben, das ist das Board, das ist die Hardware, die verbaut ist, so ist die beschrieben und dann kann es anhand dieser Beschreibung generisch die Treiber instanzieren. Das ist der Device-Tree, dazu kommen wir noch. Und dann am Ende Kernel-Image anspringen. Und darüber geht es jetzt in den nächsten Folien. DRAM aufsetzen, auf dem MX8 ist das halt in der Regel DDR4. Je nachdem, wie viel Strom man sparen will, welche Geschwindigkeit man haben will, auch für die CPU, muss man sehr oft die Spannungen einstellen. Das ist dann der erste Schritt, man stellt die Spannungen ein. Dann setzt man den DRAM-Controller auf. Das ist tatsächlich nicht sehr viel Code, den man selbst machen muss. Dafür gibt es ein Excel-Sheet. Dieses Excel-Sheet macht man auf in einem Splitscreen und dann hat man das Datenblatt von dem eigenen RAM-Chip und dann schreibt man, okay, dieses Timing, dann drückt man das in das Excel-Sheet ein und dann spielen auch noch die Impedanzen auf dem Board eine Rolle. Das ist dann halt ein bisschen schwieriger zu ermitteln. Die Sache ist, der RAM ist halt das Interface mit der niedrigsten Latenz, das man halt in dem System hat. Und dadurch machen schon Temperatur und Spannungsfluktuationen schon Unterschied, wie gut der RAM funktioniert. Also der muss kontinuierlich nachtrainiert werden und muss halt tatsächlich für dieses Board trainiert sein. Und deswegen gibt es dann halt vom Hersteller in der Regel ein Excel-Sheet. Das generiert dann halt so eine Initialeinstellung und dann gibt es dann noch ein Tool, das dann noch C-Code draus generiert und ja, jedenfalls, da gibt es vom Hersteller Tools dafür und hier kommt dann auch der einzige Blob, den man braucht, finde ich auch witzig, der DRAM-Controller, die FIs, also die Transceiver, die tatsächlich mit dem RAM reden, haben nochmal einen Mikrocontroller drin, also die CPU braucht DRAM und der DRAM-Controller hat nochmal einen Mikrocontroller drin, weil ja, es ist halt komplex genug, dass man halt im Prozessor DRAM-Controller macht, aber das halt auch nicht auf der Haupt-CPU. Also die Haupt-CPU kann tatsächlich komplett Open-Source-Software laufen lassen, also außer dem Bootrom, aber den kann man auch nicht ändern. Das ist jetzt der einzige Blob, den man tatsächlich nachladen muss, um auf dem System arbeiten zu können. Beziehungsweise wenn man mit 200 Kilobyte oder 192 Kilobyte SRAM, das einem genug ist, braucht man nicht mal die DDR-Files zu initialisieren. Aber wir wollen ja Linux laufen lassen, also machen wir das. Ja, genau. Und dann muss man halt noch diese Mikrocontroller-Firmware hochladen und diese Parameter, die im C-Code generiert sind, dann tatsächlich in die Hardware schreiben. Ja, wie gesagt, das ging mal mit DCD-Kommandos. Mittlerweile braucht man ARM-Code, weil man halt mit diesem sehr beschränkten Befehlssatz von DCD das gar nicht mehr machen kann. Also da gibt es nicht mal Loops. Da gibt es nur Loops auf ein bestimmtes Bit. Es gibt nicht mal eine beliebige Sprunginstruktion. Aber ja, ich finde es beeindruckend, dass es trotzdem gereicht hat, aber halt nicht mehr für neue RAMs. Genau, die Komponente, die das macht, wird im U-Boot Secondary Program Loader genannt. Ich bevorzuge den Namen First Stage Bootloader, dann ist der Bootraum die nullte Stage. Und dann gibt es einen First Stage Bootloader, der jetzt den RAM erstmal initial aufsetzt. Der First Stage Bootloader startet aus dem SRAM, das heißt, er muss in den SRAM passen. Das heißt, wenn der SRAM nur 64 Kilobyte groß ist, darf der First Stage Bootloader nicht größer als 64 Kilobyte sein. Wahrscheinlich sogar ein bisschen kleiner, damit dann Bereich ist fürs dynamische Stack oder Speicherallokation. Manchmal gibt es auch Execute in Place, also wie am Anfang Flash, den man einfach ausführen kann. Das gibt es auch. Und ja, dann soll DRAM aufgesetzt werden. Im Barebox gibt es dafür einen separaten Teil, der heißt Pre-Bootloader, weil er halt der Bootloader für den Bootloader ist, deswegen Pre-Bootloader. Den Pre-Bootloader hat man immer. Barebox ist in der Regel komprimiert, denn es macht schon einen Unterschied bei der Bootzeit, ob man jetzt in Megabyte zum Beispiel liest von einem langsamen Speichermedium und dann dieses Megabyte in den Speicher tut, oder wenn man halt nur 700 Kilobyte liest und das dann extrahiert. Also es ist ein Trade-off zwischen Zeit für I.O. und Zeit für CPU, und in der Regel ist die CPU schneller als die I.O. Deswegen ist Barebox in der Regel komprimiert, und das ist die Hauptaufgabe vom PBL, dass er an dem Ende vom RAM den Barebox extrahiert. Aber das kann er natürlich nur machen, wenn der RAM auch da ist. Deswegen übernimmt er hier auf dieser Plattform auch das Initialisieren des SD-RAMs. Und danach übergibt er an Barebox diesen Device-Tree, damit Barebox weiß, auf was für eine Hardware bin ich denn eigentlich. Also der PBL ist ganz stark an die Hardware gebunden, sogar an genau den RAM-Chip, der verbaut ist. Und danach gibt es dann halt diesen Device-Tree und dann einen Barebox-Teil, der halt sehr generisch ist, und dann Kernel, der auch sehr generisch sein kann, weil sie dann halt aus dieser Hardware-Beschreibung alle Informationen sich rausholen, die sie brauchen. Ja, was Barebox als erstes macht, ist den SOC initialisieren. Das ist ein bisschen schade, dass es im Grunde rückgängig machen, was der Bootraum gemacht hat. Denn Bootraums sind buggy und die hinterlassen den Prozessor nicht in allen Situationen im gleichen Zustand. Und da ist halt das Einfachste, Caches aus, MMU aus, Traps aus, alles aus und dann wieder so aufsetzen, wie man es haben will. Und ja, ist halt so. Und das Gleiche mit dem Clock Tree. Also hatte ich ja am Anfang angeschnitten, so SOCs haben sehr viel Funktionalität. Also die meisten Systeme haben keine 4 SD-Karten, die dranhängen, aber die SOCs haben trotzdem 4 SD-Karten-Controller, weil man kann es ja brauchen. Und es ist schon gedacht, dass man die nicht gleichzeitig alle benutzen kann, denn es gibt überhaupt gar nicht genug Pins, um alle gleichzeitig zu benutzen. Aber die müssen alle getaktet werden. Und weil man halt nicht jetzt alle gleichzeitig takten muss, sparen sie sich natürlich den Aufwand und das Geld, weil Siliziumfläche ist ja Geld, da können sie andere Sachen reinmachen, zum Beispiel ganz viel SRAM, was sie auch nicht tun, aber das könnten sie machen, theoretisch, und deswegen hat man ein Clocktree, hat man normalerweise hier auf dem EMX6, hat man 5 PLLs, die PLLs kann man tatsächlich auf eine bestimmte Frequenz einstellen, und dann teilt man die Frequenz runter. Man teilt zum Beispiel durch 4, dann multipliziert man mal 6, dann teilt man nochmal durch 2, und dann hat man genau die Frequenz, die SD-Karte gerade braucht. Und ja, der PBL benutzt natürlich die verschiedenen Hardware-Komponenten, deswegen tut er einmalig für sich den Clock-Tree so einstellen, dass die Sachen gehen, die er braucht. Und ja, das sind diese zwei Funktionsaufrufe, CPU Low Level Init, Early Clock Init, die sieht man für EMX8 immer am Anfang von jedem Barebox PBL. Dann muss C aufgesetzt werden. Ja, das ist ein bisschen komisch. Wir benutzen tatsächlich in Barebox C, bevor es C gibt. Das ist ein bisschen historisch gewachsen. Also C, die globalen Variablen, wenn man die jetzt benutzen würde, bevor man diese Zeilen ausgeführt hat, wird es nicht funktionieren. Da wird man einfach ins Nichts quasi existen. Ja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber globale Variablen funktionieren nicht umsonst. Man muss zuerst in C sie nullen, weil der Standard sagt, globale Variablen müssen null sein. Das muss tatsächlich irgendjemand machen. Und man muss sie tatsächlich relocaten. Also Barebox kann ja an einer beliebigen Stelle im RAM liegen, die zur Compile-Zeit noch gar nicht bekannt ist. Deswegen muss Barebox halt autonom schauen, an welcher Stelle wurde ich jetzt eigentlich geladen. Okay, jetzt muss ich alle globalen Variablen um dieses Offset hochaddieren. Und ja, das ist halt, was Relocate to Current Address im Setup C macht und Setup UART danach. Danach kann man halt wirklich ganz normalen C-Code ausführen. Man hat seinen Stack, man hat seine globalen Variablen, dann wird auch der UART aufgesetzt. Dann hat man ab dem Zeitpunkt Konsole. Und das ist eigentlich bei einem neuen Port die erste Hürde. Man will ein Konsolen-Output. Es reicht, dass man nur einen einzelnen Buchstaben sieht und dann weiß man, ah, okay, ich habe jetzt meinen eigenen Code laufen auf dem System. Ab jetzt kann ich halt debuggen, einfach. Ja, dann die Sachen, die wir besprochen haben, PMIC konfigurieren, SDRAM-Controller konfigurieren und dann, da wir ja nicht dieses schöne DCD mehr haben, muss man dann den großen Barebox nachladen. Denn der kleine, der Anfang vom Barebox, der Pre-Bootloader, der passt ja gerade so rein in den SRAM, aber Barebox ist halt in der Regel größer als 64 Kilobyte oder 100 Kilobyte. Deswegen muss man erstmal den großen Barebox nachladen, der dann halt tatsächlich den Kernel laden kann. Und ja, das heißt, man muss eigentlich das implementieren, was der Bootraum schon gemacht hat. Das ist ein bisschen ungünstig, weil oft Prozessoren halt nicht die Treiber, die sie schon haben, zur Verfügung stellen. Also der Bootraum könnte ja eigentlich eine API bieten, um zu sagen, ja, du hast jetzt einen RAM aufgesetzt, sag mir, von wo du laden willst und ich lade es für dich. Der Code ist ja da, aber auf dem EMX8MM gibt es es nicht. Auf dem nächsten Modell gab es das, aber dann haben sie es wieder weggemacht. Also ich finde es toll, ich weiß nicht, warum sie das nicht so toll finden wie ich, aber ist halt so. Das heißt, man muss in dem wenig Platz, den man da hat, vielleicht sind es nur 32 Kilobyte, wenn man sehr viel Pech hat, muss man dann halt noch SD-Karte initialisieren. Das ist unschön, das macht sehr unportablen Code. Was wir in Barebox machen, ist ein ganz netter Hack, nämlich eigentlich ist die SD-Karte ja schon initialisiert, denn der Bootraum hat davon geladen. Normalerweise wird die ist nicht deinitialisiert und der SD-Karten-Controller nicht. Also wenn man auf gut Glück einfach mit der SD-Karte redet und erwartet, dass sie schon im richtigen Modus ist, funktioniert's. Deswegen hat man dann halt keinen echten Treiber, sondern einfach, ich schicke read multiple block commands. Ja, man hat vorher die Clocks umgeändert, deswegen muss ich noch die Clock hoch overclocken, damit es halt ein bisschen schneller lädt und dann kann ich halt direkt kommunizieren. Das ist auch, was Barebox auf dieser Plattform macht. Das sorgt dann halt dafür, dass der Pre-Bootloader sehr klein ist. Also er macht wirklich nur Spannungen, RAM-Einstellungen, mit der SD-Karte reden, falls man jetzt von der SD-Karte kommt oder von der MMC und dann geht es halt direkt weiter. Das ist die erste CPU. Dann hat man halt noch andere CPUs. Die starten natürlich nicht auf diese Weise. Da gibt es ja schon eine erste CPU, die sie laden kann. Und das hatte ich ja angeschnitten, dass die Maintainer für ARM64, also für 64-Bit ARM-Systeme, möchten, dass das nicht mehr im Linux gemacht wird. Denn das ist halt sehr grausamer Code, dass man zum Beispiel eine CPU suspendet. Also wenn man jetzt Teile vom System suspendet, während man gerade auf den gleichen Kernen läuft, das ist sehr umständlich. Und deswegen haben sie gesagt, nein, das wollen wir nicht mehr haben im Kernel. Das gehört aus dem Kernel heraus, nämlich in die Firmware. Und das ist jetzt so, deswegen muss man Firmware mindestens dafür haben, um CPUs hoch und runter zu fahren. Und es ist aber auch eine gute Idee, weil viele Prozessoren können Virtualisierung. Und über Virtualisierung spricht man ja nicht direkt mit der Hardware, um Sachen zu machen, sondern mit einem Hypervisor und sagt dem Hypervisor, ich möchte mal diese CPU hochfahren. Und der Hypervisor würde dann halt nochmal reden mit der eigentlichen Firmware, um tatsächlich Sachen zu bewirken. Das ist das, was PSCI ist. Das ist das Power State Coordination Interface. Das hat man auf jedem Linux ARM64-System und das kümmert sich darum, dass man CPUs hoch und runter fahren kann. Das ist an dieser Stelle relevant, weil das ja komplette Kontrolle darüber hat, was CPUs ausführen. Denn wenn ich eine CPU gerade im Suspend war und sie hochfahre, dann muss sie ja an irgendeiner Stelle weitermachen. Also hat man dabei komplette Kontrolle und deswegen muss man sehr früh halt diese Firmware laden und das ist dann halt, was Barebox auch macht. Die waren schon die ganze Zeit da, das war noch nicht so wichtig, weil wir immer in dem gleichen Exception-Level waren. Jetzt ändert sich's, deswegen rede ich mal ein bisschen, was das ist. Es gibt unterschiedliche Modi, in welche sich der Prozessor befindet. Es gibt Exception-Level 3, das ist das, was alles kann. Das ist das, wo der Bootraum startet, das ist das, wo der RAM aufgesetzt wird, das ist das, wo die CPUs umgestellt werden. Aber dann, wenn man damit fertig ist, geht es dann in einen niedrigeren Level, nämlich in das Hypervisor-Level. Dann und unterm Hypervisor-Level ist dann das Betriebssystem-Level, das ist dann hier das EL1. Ganz unten ist dann das Applikations-Level. Und das sind halt die klassische Unterteilung, die man dann halt auf ARM64-System hat. EL3, EL2, EL1, EL0. Und ja, jetzt beim Booten gehen wir quasi von EL3 bis in EL1. Also wie Linux selbst startet, werde ich jetzt heute nicht erzählen. Deswegen bleiben wir bei EL1 oder beziehungsweise bei EL2 sogar, wenn wir einen Hypervisor haben, stehen. Aber ja, an dem lila Viereck kann man dann sehen, wie weit wir dann gerade sind. Also Bootraum sind wir durch, SPL sind wir durch. Jetzt sind wir gerade im Secure Monitor. So nennt man diese Firmware, die PSCI macht. An der Stelle muss ich leider auch erzählen, was Trustzone ist, aber oder vielleicht auch nicht leider. Also diese Begriffe begegnen halt einem, wenn man die Software selbst baut oder jetzt zum Beispiel einen Single-Board-Computer hat mit Software vom Hersteller und man will es jetzt durch ein Mainline-Linux ersetzen und dann muss man erstmal schauen, ah okay, Mainline-Linux braucht einen Mainline-Bootloader, weil der Gammel-Bootloader vom Hersteller, der kann halt nicht Linux booten und ja, dann muss man halt diese Komponenten halt wissen. Die Trustzone ist ein separater Bereich von der CPU, der einfach nur dafür da ist, um Secure-Applikationen laufen zu lassen. Und natürlich, der Secure-Monitor gehört auch in die... ich sollte hier zeigen. Die Batterie ist auch nicht mehr die beste. Der Secure-Monitor ist auch Teil der Trustzone, aber man kann hier halt tatsächlich solche Sachen laufen lassen, wie Applikationen, ja, weil wir das Netflix-Beispiel hatten, die zum Beispiel die Netflix-Streaming-Keys haben. Die sind dann normalerweise auch auf ARM-Prozessoren in dieser Trustzone drin. Dann kann selbst das Linux gehackt werden, aber man kann halt trotzdem nicht an HD-Video-Output kommen. Das ist, das ist auf Android so einer der Standard-Use-Cases für die Trustzone. Genau, zwei Komponenten sind die, die man da oft trifft. Das eine ist die Trusted Firmware A. Das ist ein ARM-Projekt, das implementiert den Secure Monitor. Und das macht halt dieses CPU-Power-Management und nimmt so Secure Monitor Calls entgegen. Also auf ARM hat man Supervisor Calls, damit ruft eine Applikation ins Betriebssystem. Man hat Hypervisor Calls und man hat Secure Monitor Calls. Trusted Firmware ist die Komponente, die mit den Secure Monitor Calls arbeitet. Und Opti ist ein separates Betriebssystem, das halt in der Trust Zone läuft und diese Trusted Applications halt bedient. Man muss es nicht haben, auf manchen Prozessoren ist es Pflicht. Und das ist dann halt diese Komponente. Man sieht, sie läuft hier in einem separaten Secure EL1. Also man hat das Ganze nochmal gespiegelt in Secure und in Unsecure. Warum ist es an der Stelle relevant? Denn das muss man halt alles hier in EL3 laden. Und das will man möglichst früh machen, damit man wenig Angriffsfläche hat. Denn umso mehr man das hinauszögert, das heißt, umso mehr Code läuft, der vielleicht Sicherheitslücken hat. Deswegen will man RAM aufsetzen, TFA laden, Opti laden und dann direkt in eine niedrigere Privilegierungsstufe wechseln. Das funktioniert, indem man einfach in die TFA springt. Die TFA springt dann ins Opti und dann Opti springt zurück in die TFA und TFA springt dann wieder zurück im Bootloader und dann ist man schon in EL2. Also so ist es halt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo man jetzt hier ist, läuft tatsächlich der Barebox proper, das heißt der volle Barebox, der alles kann, der fährt dann die MMU hoch, enabled die Caches und beziehungsweise der PBL macht es noch gleich, bevor er den Barebox proper erlädt, weil Caches macht halt alles viel schneller. Aber ja, jetzt komme ich auch zu dem Thema Device Tree. Und dann sind wir schon beim Barebox angelangt und dann ist es nicht mehr viel zum Kernel. Ich glaube, von der Zeit her passt es dann auch ganz gut. Device Tree ist eine Sache, mit der man, dafür man mit Single-Port-Computern hantiert, eigentlich, glaube ich, immer irgendwie drankommt. Device Tree ist eine Hardware-Beschreibung, weil insbesondere auf ARM-Systemen kann man die meiste Hardware gar nicht dynamisch erkennen. Auf einem PC hat man PCI, hat man USB, hat man auch sehr viele tatsächlich auf dem Motherboard Komponenten, die über PCI erkennbar sind. Das hat man auf ARM-Systemen nicht. Man muss halt einfach wissen, an der Adresse gibt es übrigens den Speicher. Oder an der Adresse ist jetzt dieser SD-Kartencontroller und der benutzt diese Interrupts. Vielleicht erinnern sich manche, dass man im BIOS noch einstellen konnte, diese Karte hat jetzt diesen ERQ, diese Interrupt-Nummer. Aber das kann man halt auf einem ARM-System, das oft embedded ist, ohne User-Interaktion, da muss das halt von irgendwo kommen. Und das ist halt Device Tree. Und Device Tree ist bei langem nicht ARM-spezifisch, also es war auch am Anfang, kam es von Spark, also die alten Apple PowerPC Geräte haben auch Device Tree. Mittlerweile gibt es halt eine Spezifikation dafür. Linux benutzt Device Tree nicht nur auf ARM, sondern auch auf RISC-V, auf MIPS und viele Projekte benutzen Device Tree. Also FreeBSD benutzt Device Tree, Barebox, U-Boot, TFA, Opti, Sapphire. Also es hat sich halt als Standardsprache entwickelt. So sieht ein Device Tree aus. Device Tree sind dann für jede Stufe eine Datei, die können sich gegenseitig inkludieren. Dann hat man eine Datei für den SOC, eine Datei zum Beispiel für ein Modul, eine Steckkarte und dann noch eine Datei für das Board selbst. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die zwei Dateien gezeigt. Einmal der SOC-Device-Tree, der beschreibt, es gibt ein Gerät, das ist kompatibel mit Treibern für ein IMX8MM FSPI. Im Bootloader oder im Kernel gibt es dann einen Treiber, der genau auf diesen Namen matcht. Der sagt, ich bin ein Treiber für Geräte von IMX8MM FSPI. Und das alles andere sind dann Ressourcen. Da steht dann, ich mache wieder hier mit dem Licht, eigentlich sollte ich hier machen, hier die Adresse, an der der FSPI liegt. Dann weiß der Kernel, hier ist das Gerät, mit dem ich sprechen will. Hier ist dann zum Beispiel der Interrupt, das ist Interrupt 107. Hier sind die Clocks, die eingestellt werden müssen. Und dann auf Bordebene wird dann gesagt, dieser hier ist tatsächlich ein Flash-Chip an diesem SPI-Controller und er kann diese Frequenz maximal. Und das ist alle Information, die Linux braucht, um jetzt auf einer Hardware, von der es sonst überhaupt nichts weiß, einen Flash-Chip anzusprechen. Und das ist halt so viel besser als das, was man vorher hatte, wo man diese Information in C geschrieben hat, so als Structs, und dann im Kernel einkompiliert haben musste. Und dann konnte man halt nicht einen schon gebauten Kernel benutzen für Hardware, von dem der Kernel nichts weiß. Also jetzt muss man halt nur einen Kernel haben, der weiß, dass es auf dem IMX8M ein FSPI gibt und es gibt Treiber dafür. Aber er braucht nicht für mein konkretes Board, braucht er keinen Treiber, er braucht nur ein Device Tree. Und dieser Device Tree tut nicht nur der Kernel verarbeiten, sondern auch Barebox proper. In der Hinsicht ist Barebox halt schon fast ein kleiner Betriebssystemkern. Wir portieren die Treiber oder beziehungsweise die Community portiert die Treiber aus Linux, damit man halt nicht doppelte Arbeit machen kann. Die Treiber benutzen Device Tree, genauso Schnipsel, wie ich es da gerade gezeigt habe. Barebox selbst hat keine Interrupts, sondern nur kooperatives Multitasking und es hat halt eine sehr simple C-API mit virtuellen Filesystem, Blocklayer, Character Devices. Wir haben eine Barebox-Demo hier, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Also es läuft Bare Metal, aber halt schon Aspekte von dem Betriebssystem und halt vor allem sehr viele Sachen, um zu booten. Also zum Beispiel, wenn mein Kernel crasht, soll das System in Hardware das merken und rebooten und dann will ich vielleicht in ein Recovery-System. Das sind dann halt so die Sachen, die Barebox bietet. Aber auch, dass man zum Beispiel mit der Hardware direkt interagieren kann. Das ist dann einfach ein /dev-Device. Ja, wie gesagt, das zeige ich ein bisschen in der Demo, die wir hier haben. Und ja, jetzt sind wir eigentlich schon an den Zeitpunkt angekommen, wo man ein Kernel booten will. Und da gibt es ein Dokument für, das nennt sich das ARM64-Boot-Protokoll. Da steht drin, was erwartet der Linux-Kernel, dass er gebootet wird. Und da steht dann zum Beispiel, man soll Interrupts ausschalten, was verständlich ist. Wenn der Kernel läuft und es kommt ein Interrupt, er weiß ja noch gar nicht, worum es geht. Deswegen erstmal Interrupts ausschalten. Man soll den Timer initialisieren, damit die Zeit stimmt, die der Kernel dann misst. Wenn er jetzt zum Beispiel für eine Millisekunde was machen muss, dann soll die Millisekunde auch tatsächlich eine Millisekunde sein. Und der Kernel hat auch so ein Format, wo drin steht, wo ist der Kernel. Der Kernel erwartet, dass die MMU ausgeschaltet ist und die Datencaches macht man dann halt. Und der Kernel bekommt dann den Device Tree vom Barebox überreicht oder von irgendeinem Bootloader überreicht. Und dann springt man in den Kernel und dann ist man eigentlich durch. Fast. Also dann hat man noch das Ganze mit UEFI. Das Ganze kommt dann halt hier noch direkt vor dem Kernel. Also ist im Endeffekt eine extra Komponente, damit man halt zum Beispiel Distros booten kann mit ihrem Grub. Normalerweise hat man auf ARM-Systemen kein volles UEFI, falls man eins hat, sondern eher auf so bestimmtes Subset beschränkt. Und leider sind dann halt Sachen, die es ohne EFI gäbe, mit EFI-Mitteln nicht leicht realisierbar, denn vieles braucht halt einen dedizierten Flash nur für das EFI. Und auf x86 ist das halt normal, weil alle Leute den IBM-PC kopiert haben und es gibt einen dedizierten Flash. Aber niemand auf einem ARM-System, wenn er sich einen Flash wegsparen kann, nur für den Bootloader, sagt nein. Und deswegen hat man halt in der Regel, alle Hardware, die man hat, wird auch vom Linux benutzt. Denn ja, ich baue mein System ja nicht, um zu booten, ich baue mein System, um Linux laufen zu lassen, deswegen will ich alle Hardware benutzen. Und dann ist es halt schwierig, wenn man ein UEFI hat, denn UEFI hat ja Runtime-Services und diese Runtime-Services wollen Variablen absetzen, abspeichern, aber kann man nicht, denn alles ist halt unter Kontrolle vom Linux. Aber ja, das wäre dann halt die Stelle, wo UEFI drankommen würde, aber das ist jetzt hier nicht so ein bisschen gestrichen. So viel Zeit gibt es dafür nicht. Ja, das ist der Bootablauf, den wir heute besprochen haben. ARM benennt die Sachen anders. Ich weiß nicht, was sie geraucht haben, als sie das ausgedacht haben. Der Bootrom ist BL1, dann gibt es ein BL2, dann gibt es ein BL3.1. Das 1 wird klein oben geschrieben, dann gibt es 3.2, 3.3. Also ich finde die Benamung, die ich benutzt habe, ein bisschen besser, aber hier habe ich es halt nochmal gezeigt, damit man das halt irgendwie mappen kann auf ARM-Doku, falls man die halt liest. Und ja, damit bin ich eigentlich schon fertig. Ich habe hier zum Beispiel zum Device-Tree hatte ich auf der CLT meinen Vortrag gehalten. Ich habe zu anderen Themen, falls ihr das irgendwie interessant findet, ein paar Vorträge referenziert, die ich eigentlich ganz gut fand. Ja, und meine halt. Und ja, falls ihr das Thema an sich interessant findet, wir haben einen Podcast. Kernel Panic, Board on Fire, da haben wir so Embedded Lagerfeuergeschichten, so Low-Level Lagerfeuergeschichten und ja, Bildquellen. Und damit bin ich eigentlich fertig und ja, danke fürs Zuhören.
Ja.
Mikro ist anscheinend nicht freigeschaltet.
Okay, prima. Genau. Und das natürlich. Soll ich mal so, das klingt besser. Genau. Wer hat noch eine Frage?
Ja, erstmal danke. Komplexes Thema, wahrscheinlich schwer zu erklären, aber ich finde gut zusammengefasst auf die kurze Zeit. Bei x86 ist es ja so, dass die ganze frühe Bootphase nur auf einem Kern stattfindet. Hm. Ist es hier auch so, dass alles, was wir jetzt gesehen haben, nur auf einem CPU-Kern abläuft und dann Linux erst die anderen Kerne startet?
Ja, das ist tatsächlich so auf dem EMX8. Bei dem EMX9, das ist der neuere, da haben sie es dann anders überlegt. Da gibt es dann einen separaten Prozessor, der erst startet und dann erst die Kerne, auf denen das Linux läuft. Das ist halt so ein bisschen wie beim Raspberry Pi. Beim Raspberry Pi startet ja tatsächlich die GPU, bevor die CPU startet. Und die GPU bootstrappt das System. Also ja, jeder denkt sich irgendwie was anderes aus. Beim Raspberry Pi haben sie sich halt gedacht, wir sind für Fernseher. Natürlich, die GPU ist das Wichtigste. Die GPU muss sicher sein. Also hier hat man sich nur gedacht, ja, man muss die HDMI-Firmware vor der CPU laden. Die haben sich gedacht beim Raspberry, beim Broadcom-SOC, nee, wir müssen die GPU starten, bevor wir die CPU starten. Und ja, also es ist, der Trend ist eher davon weg, dass alles auf der Boot-CPU passiert. Also okay. Neue Texas Instruments SOCs haben auch separate Cores, die zuerst booten. Das sind dann so die Echtzeit-Cores und
das bringt mich zu einer zweiten Frage, wenn ich darf. Inwieweit ist das, was wir jetzt gesehen haben, auf alle ARM-Chips anwendbar? Also natürlich sind alle verschieden, alle SoCs und Hersteller, aber das war jetzt das Beispiel von einem. Ich würde mal gerne wissen, ist das bei fast allen genauso? Also bei
Qualcomm? Nein, also diese Unterteilung, die ist halt durch die CPU-Architektur gegeben, dass man halt unterschiedliche Exception-Level hat und die Komponenten hat man normalerweise auch, vielleicht mit unterschiedlichen Namen oder unterschiedlichen Implementierungen. Aber jetzt ab dem Bootrom ist es grob das Gleiche. Aber jetzt zum Beispiel wo genau was genau die Komponente ist, ist halt unterschiedlich. Ja,
okay.
Also danke. Grob.
Okay, dann hier die Nummer 1 und dann vielleicht.
Gerade nochmal zu der Folie. Alles, was da blau ist, sind binäre signierte Blobs vom Hersteller?
Also sie müssen keine Blobs sein. Also Barebox zum Beispiel am Anfang wäre hier dieser blaue Teil und der kann ja auch Open Source sein. Es müssen keine Blobs sein. Auf einem Android-Handy sind es natürlich alles blau. Aber es muss nicht sein. Also das ist einfach der Secure-Teil vom System, der auf die Hardware quasi vollen Zugriff hat, beziehungsweise über das Secure-Betriebssystem Zugriff haben könnte. Und das ist der Non-Secure-Bereich. Also Linux ist halt riesig, das kann man halt nicht komplett absichern. Deswegen ist die Idee, Linux läuft halt in einer isolierten Welt, hat die meiste Hardware für sich, aber bestimmte Hardware, zum Beispiel Beispiel die Kryptobeschleunigungseinheit, die ist dann halt nur in der Secure World zugreifbar, beziehungsweise so Point-of-Sale-System bei einer Apotheke oder so, also wo man jetzt bezahlt, da läuft dann wahrscheinlich die ganze Grafik auch in der Secure World. Weil damit halt selbst wenn das Linux gehackt wird, kommt man nicht zwischen dem Kartenlesegerät und dem Bildschirm. Also da gibt es einiges an Code, der da läuft, auch einiges an Security-Issues. Also manche haben da tatsächlich HTTP-Server in die Secure World gepackt und haben halt nicht tatsächlich sanitized und wurden dadurch Android-Geräte gehackt. Also,
aber das ist immer proprietär.
Ist nicht unbedingt immer proprietär, aber es ist halt isoliert bestenfalls von der Non-Secure World. Also die Idee ist die Isolation. Was man dann reintut, das ist dann halt die eigene Sache.
Da gibt es Open-Source-Lösungen?
Ja, also ja, aber die Sachen, die hier laufen, sind in der Regel BSD oder MIT-licensed. Deswegen kann man die schließen und viele machen es auch, aber... Ja, also GPL-Komponenten gibt es für diese Teile halt in der Regel nicht, weil die Hersteller das halt auch schließen wollen. Aber es gibt Open-Source-Lösungen und sie werden auch benutzt.
Genau, ich hätte auch noch eine Frage zum Secure Monitor. Also ist der eigentlich einigermaßen generisch? Also wenn ich jetzt einen Cortex-A53 habe, dann kann ich da irgendwie eins nehmen und bauen oder muss ich den auch nochmal auf meinen Chip anpassen oder muss ich da auch noch viel anpassen für den Chip, dass ich das verwenden kann?
Ja, der ist sehr hardware-spezifisch. Also nicht nur Cortex-A, also nicht nur auf den CPU, sondern tatsächlich auf den genauen ZOC.
Und kommt es dann vielleicht ab und zu vor, wenn jetzt euer System mal starten wollt, dass ihr den Secure Monitor überspringen wollt und direkt dann den Kernel starten wollt, dass ihr diese Transition von EL3 in EL2 irgendwo auch im Bearbox drin habt?
Ja, das wäre eigentlich ganz cool zu haben, aber der Kernel würde halt gleich crashen, weil der Kernel unconditionally erwartet, dass da ein PSCI drin ist. Deswegen würde der Kernel beim Booten crashen.
Brachte das wirklich? Also wenn ich jetzt suche, der Kernel bekommt bloß die eine CPU, die eh schon läuft, den Boot-Prozessor und von den anderen, die können ja im Device-Tree einfach rauslöschen. Die
Suspend. Du könntest den Kernel... Also Suspend geht auch über PSCI. Also es reicht schon, dass bei der Hardware-Initialisierung der Kernel jetzt sagt, oh, ich muss jetzt 5 Millisekunden warten, dann will ich natürlich suspenden und dann crasht er. Also ja, das könnte man in Bearbox implementieren, aber der Kernel hat halt diese Erwartung, deswegen ist es nicht so sinnvoll. Aber ich mache es tatsächlich oft, dass ich die TFA weglasse, wenn ich halt Bedenken habe, dass ein Problem gerade passiert wegen der TFA. Dann springe ich halt direkt in Bearbox in EL3, aber im Feld machen wir das halt nie, weil ja, der Kernel hat halt diese Erwartung. Und
gut, super, Dankeschön.
So, vielen Dank. Da hinten noch eine Frage.
Ja, vielen Dank. Eine Frage habe ich noch spontan bei diesem Bild, was du hier gerade zeigst. Und zwar bezieht sie sich auf die Qualcomm-CPUs, die ja nach demselben Schema booten, meiner Erkenntnis nach, und wo es aber nicht möglich ist, dann quasi aus EL1 quasi wieder zu virtualisieren und nicht, dass ich jetzt auf einem Raspberry Pi KVM laufen lassen wollte, aber seht ihr da einen Weg, dass das quasi perspektivisch dann mit dem Kernel zusammengeht, wenn der Device Tree stimmt?
Ich habe tatsächlich letzte Frostcon das erste Mal erfahren, dass es Leute gibt, die Qualcomm-Chips verbauen und die schon mit Bootloadern kommen von Qualcomm, die signiert ist und sie das keine Kontrolle darüber haben. Das war für mich bis dahin ein fremdes Konzept. Ich kaufe einen Chip und ich kann nicht Software in EL3 reintun. Also ja, da hat man halt einfach Pech. Die Sachen sind signiert, muss eine Sicherheitslücke finden, um deine eigene Software aufzuspielen. Das geht nicht anders. Aber es gibt neuere, also das Ding ist, Qualcomm macht halt gerade sehr viel Embedded. Sie wollen halt mehr Embedded machen, deswegen machen sie Prozessoren und Boards extra für den Embedded-Bereich. Und da hatten die Leute die Erwartung, eigene Software aufzuspielen. Und diese Embedded-Prozessoren, da kannst du tatsächlich EL2 machen. Aber halt nicht dein normales Handy wahrscheinlich. Da nicht, ne. Da läufst du halt in EL1.
So, haben wir noch weitere Fragen? Das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Also insofern bedanke ich mich auch nochmal für das kompetente Beantworten der Fragen. Und ja, wünsche noch einen schönen Abend. Danke.